Make Europe Great Again. Ab jetzt weht durch Brüssel ein Hauch von Donald Trump. Denn dort übernimmt Ungarn mit seinem Präsidenten Viktor Orbán die Ratspräsidentschaft der EU. Und ausgerechnet er ruft das Motto aus: Make Europe Great Again. Eigentlich läuft es zuletzt so. Die EU will was beschließen und Ungarns Präsident Viktor Orbán stellt sich erstmal quer. Wer ist dieser Mann? Und was hat er eigentlich gegen die EU? Das erzählt uns in dieser Folge Silke Hane aus dem ARD-Studio Wien. Sie wirft anlässlich der EU-Ratspräsidentschaft von Ungarn einen genauen Blick auf Viktor Orbán. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Montag, der 1. Juli. Hallo Silke.
Hallo Viktoria.
Diese Folge beginnt am ungarischen Nationalfeiertag.
Tisztelettel felkérem Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét, hogy tartsa meg ünnepi beszédét.
Es war am 15. März, das war ein sonniger, kühler Frühlingstag. Orbán steht vor dem Nationalmuseum in Budapest. Das ist ein weißes Gebäude mit so griechischen Säulen. Die sind mit ungarischen Flaggen umhüllt und vor ihm tausende seiner Anhängerinnen und Anhänger.
Tisztelt ünneplők, magyarok szerte a nagyvilágban, hölgyeim és uraim.
Und über all dem ein großes Plakat. A Hazaminden Illöt, Heimat über alles. Der Spruch und der ganze Tag, der erinnern an den Freiheitskampf von Ungarn gegen die Habsburger Monarchie. Das war 1848, also vor mehr als 100 Jahren. Und mit Blick auf diesen Freiheitskampf sagt Viktor Orbán:
Barátaim, úgy tűnik, egyedül Brüssel nem akarja megérteni ezt.
Wenn Ungarn seine Freiheit und seine Souveränität bewahren will, dann müssen wir Brüssel einnehmen, dann müssen wir Brüssel besetzen.
Most Brüsszelig fogunk menetelni, és mi magunk fogjuk megcsinálni a változást az Európai Unióban. Európa népei ma Brüsszeltől féltik a szabadságukat.
Die Völker in Europa, die würden sich wegen Brüssel um ihre Freiheit sorgen. Ungarn soll in einen Krieg gezwungen werden, außerdem dazu, Migranten aufzunehmen. Und es ist jetzt Zeit zu rebellieren. Also das ist eine ganz typische Viktor Orbán-Rede. Alle seine Feinde kommen darin vor. Ganz zentral das Feindbild Brüssel, die Stadt ist für Orbán ein Symbol für alles, was an der EU angeblich schlecht ist.
Ja, was ist das denn, was angeblich an der EU so schlecht ist? Also was stört Viktor Orbán an der EU und ihrer Politik so sehr? Was sind da die zentralen Streitpunkte?
Ich finde, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Die Ursache nämlich und die Symptome. Die Ursache für das schlechte Verhältnis ist, dass Viktor Orbán den ungarischen Rechtsstaat kaputt macht und die EU das kritisiert. Und dafür symptomatisch ist, dass Orbán bei eigentlich jeder sich bietenden Gelegenheit die EU versucht zu spalten und zu schwächen und alles daran schlecht zu reden. Und ein Beispiel dafür sind für mich die Sanktionen gegen Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine 2022.
Die EU-Mitgliedstaaten haben sich nach wochenlangen Verhandlungen auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland geeinigt.
In der vergangenen Nacht verständigten sich die EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel darauf, bis Jahresende Ölimporte per Schiff aus Russland zu verbieten.
Die Einigkeit in der EU hielt nur zwei Tage, denn Ungarn blockiert nun die endgültige Verabschiedung des neuen Sanktionspakets gegen Russland.
Ungarn hat von Anfang an kritisiert, dass die EU gegen Russland vorgeht mit Wirtschaftssanktionen. Zwar hat Orbán dann den Sanktionspaketen in Brüssel immer zugestimmt, aber er hat zum Teil Ausnahmen für Ungarn rausgehandelt, zum Beispiel bei der Energie, beim Öl. Und damit könnte man meinen, wäre das Thema jetzt abgehakt. Aber Orbán schlachtet diese Anti-Haltung dann so richtig aus. Also es gab in Ungarn natürlich auch hohe Energiepreise und eine hohe Inflation. Das Land ist ja nicht isoliert von der Welt. Und der Staat hat dann eine Propagandaaktion gestartet. Anders kann man das eigentlich gar nicht nennen.
A brüsszeli szankciók nem hozták el a háború végét, de sokat ártottak az európai gazdaságnak.
Da hingen im ganzen Land Plakate mit fallenden Bomben und auf diesen Bomben stand dick und fett das Wort Sanktion. Also während in der Ukraine echte Bomben gefallen sind und Menschen gestorben sind, ließ Orbán da plakatieren, Ungarn ist hier das Opfer. Brüssel schmeißt Sanktionsbomben auf Ungarn und macht unsere Wirtschaft kaputt. Ein zweites wichtiges Beispiel für Orbáns Fundamentalopposition in der EU ist die Migrationspolitik. Damit hat er schon 2015 einen Hebel gefunden, der EU so richtig einen einzuschenken. Migrationspolitik ist natürlich wahnsinnig komplex, also Migration zu steuern und zu begrenzen, das ist ja ohne Gewalt, wie wir mittlerweile wissen, eigentlich sehr schwer möglich, was dann wiederum mit Europas Werten zusammenprallt. Aber Orbán behauptet, es gibt finstere Mächte auf der Welt, die muslimische Migrantenströme nach Europa lenken, um das christliche Abendland zu zerstören. Er bringt diese finsteren Mächte dann auch mit jüdischen Akteuren in Verbindung, also schafft es noch irgendwie eine Portion Antisemitismus da reinzumischen. Er kreiert eine vermeintliche Bedrohung von außen und er ist die Lösung. Er baut einen Grenzzaun zu Serbien. Er lässt keine Migranten nach Ungarn. Er ist der Beschützer des christlichen Europas. Und er sagt auch so Sachen wie:
A franciák, a németek, az olaszok, az osztrákok a fél életüket odaadnák, ha újra migránsmentes hazájuk lehetne.
Dass man in Deutschland, in Frankreich, in Italien und Österreich eigentlich im Grunde neidisch ist auf Ungarns Migrationspolitik. Ungarn selbst hat es unmöglich gemacht, Asylanträge zu stellen im Land. Letztes Jahr wurden weniger als 50 Asylanträge bewilligt, was im Vergleich zu anderen Staaten in Europa ja lächerlich ist. Und Ungarn verstößt mit seinen Asylregeln auch gegen europäisches Recht ganz offensiv. Es gibt mehrere Urteile. Vergangene Woche erst hat der EuGH, der Europäische Gerichtshof, eine Strafe von 200 Millionen Euro gegen Ungarn verhängt wegen seines Asylrechts.
Der Europäische Gerichtshof spricht von einer außergewöhnlich schweren Verletzung des EU-Rechts durch das EU-Mitglied Ungarn. Ungarn umgehe die gemeinsame Politik der EU in Sachen Asyl. Das sei ein schwerer Verstoß gegen den Grundsatz der Solidarität und der gerechten Verantwortungsverteilung für den Flüchtlingsschutz.
Und diese Urteile betrachtet Ungarn als empörend, als inakzeptabel. Finanzielle Erpressung aus Brüssel, so hat Viktor Orbán das genannt.
Das Verhältnis zwischen Viktor Orbán und der EU ist ja auch deshalb so angespannt, weil die EU ihm immer wieder Korruption vorwirft. Um was geht's da konkret?
Also es gibt viele Beispiele, wo Menschen in Viktor Orbáns Umfeld einfach sehr, sehr reich geworden sind. Eines davon, was sehr eindrücklich ist und was vielleicht auch ein bisschen bekannter ist, ist sein Schwiegersohn. Der hat eine Firma für Straßenlaternen. Und mit dieser Firma hat er rein zufällig in Ungarn sehr viele Ausschreibungen gewonnen für die Erneuerung von Straßenlaternen. Jetzt war es aber zufällig so, dass die Mittel dafür zum Teil aus der EU gekommen sind. Und deshalb die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde, die hat den schönen Namen OLAF. OLAF hat sich das also genauer angeguckt.
Das EU-eigene Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF, hat schon mehrmals Ermittlungen eingeleitet. Und im Fall der Ausstattung des gesamten Landes mit Straßenlaternen durch Orbáns Schwiegersohn sogar einen organisierten Betrugsmechanismus nachgewiesen.
Diese Hinweise wurden dann übergeben an die ungarische Staatsanwaltschaft. Der oberste Staatsanwalt von Ungarn heißt Peter Polt. Das ist ein enger Vertrauter von Viktor Orbán. Und die Staatsanwaltschaft hat dann ermittelt, in Anführungsstrichen, hat eigentlich nicht ermittelt, sondern hat dann irgendwann dieses Verfahren, diese Ermittlungen einfach eingestellt. Und da Ungarn auch nicht Teil der europäischen Staatsanwaltschaft ist, kann die EU da auch nichts weitermachen.
Also, Viktor Orbán stört, dass die EU ihn nicht so machen lässt, wie er will, salopp gesagt. Aber wie ist das denn bei der ungarischen Bevölkerung? Wie ist denn ihr Verhältnis zur Europäischen Union?
Die Stimmung im Land nach der Wende in Ungarn war ganz klar zurück nach Europa. Beim Referendum über den EU-Beitritt 2003 haben 80% der Menschen dafür gestimmt. Am 1. Mai 2004 war es dann soweit.
Der Beitritt 2004 war ja mit wirklich sehr, sehr großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden.
So erinnern sich die Menschen, die das hautnah erlebt haben. Zum Beispiel die deutsche Politikwissenschaftlerin Ellen Boos, die ist 2 Wochen vor dem EU-Beitritt erst nach Ungarn gezogen, lehrt bis heute an der deutschsprachigen Universität in Budapest.
Ich war dann gerade 14 Tage in Ungarn. Ich bin also 14 Tage vorher hier übergesiedelt. Und da war schon sehr viel Hoffnung, sehr viel positive Erwartungen. Es war Feierstimmung.
Es gab überhaupt keine Zweifel daran, dass Ungarn nach Europa gehört und dass Ungarn sich weiter positiv entwickeln würde.
Ungarn stand ja im Vergleich zu den anderen ex-sozialistischen Ländern vergleichsweise gut da, weil man ja schon im Sozialismus offener war, gerade was die Wirtschaft angeht. Und hat ja auch den Übergang sehr vorbildlich bewältigt.
Zusammen mit Slowenien galt eigentlich Ungarn immer als der Musterschüler bei der EU-Osterweiterung. Und man hat damals geglaubt, dass es immer weiter gehen wird in diese Richtung. Also dass die Integration einfach immer weiter voranschreitet, Ungarn immer europäischer wird. Da hat man sich, muss man jetzt rückblickend sagen, dann einfach vertan.
Die gemeinsame Geschichte von der EU und den Ungarn ist also auch ein bisschen die Geschichte einer Enttäuschung. Welche Rolle hat Viktor Orbán denn dabei gespielt?
Also als Orbán 1998 das erste Mal an die Macht gekommen ist, da hat er schon mal 4 Jahre regiert, da hat er den EU-Beitritt seines Landes vorangetrieben. Ob Viktor Orbán wirklich jemals echter Pro-Europäer war, das vermag ich nicht zu sagen. Ihm muss aber bewusst gewesen sein zu der Zeit, dass der EU-Beitritt ganz einfach von der Bevölkerung gewollt war.
2002 wurde Orbán aber erstmal abgewählt.
Nach der entscheidenden zweiten Runde der Parlamentswahl steht in Ungarn ein Regierungswechsel an. Der bisherige Ministerpräsident Orbán räumte die Niederlage ein. Seine konservative Partei bleibt zwar stärkste politische Kraft, hat aber die Regierungsmehrheit verloren.
Dann kam er wieder an die Macht. Da war Ungarn schon in der EU. Wie ist denn seine Position dann?
Als Kipppunkt wird eigentlich seine Wiederwahl 2010 immer wieder beschrieben. Und seitdem verhält er sich sehr anders zur Europäischen Union.
Und warum hat sich seine Haltung da so verändert?
Darüber gibt es ganz verschiedene Theorien. Ich finde, die plausibelste ist, dass Orbán seine Abwahl 2002 schockiert hat und gekränkt hat, sagen auch manche. Und er eben 2010 die Chance gesehen hat, mit seiner Zweidrittelmehrheit im Parlament das Land so umzubauen, dass ihm das nicht noch einmal passiert. Ihm haben dabei neben dieser Mehrheit, glaube ich, noch 2 Dinge in die Hände gespielt. Das eine war das Aufkommen EU-kritischer Parteien in Ungarn in den Jahren davor. Ein leichtes Nachlassen vielleicht auch dieser uneingeschränkten Euphorie für Europa. Viele dachten ja, ab dem 2. Mai 2004 leben wir wie in Österreich. So haben manche Menschen gedacht, auch wenn das jetzt vielleicht so ein bisschen einfach gestrickt klingt. Das hat sich natürlich so schnell nicht erfüllt. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Es gab ja die Finanzkrise 2008 und die hat auch in Ungarn zugeschlagen. Da gab es dann auch eine eigene Schuldenkrise. Viele Menschen hatten Kredite in Fremdwährungen aufgenommen, vor allem in Schweizer Franken. Und der Forint hat dann dem Franken gegenüber sehr abgewertet und dadurch sind wahnsinnig viele Menschen in eine eigene Schulden- und Immobilienkrise geraten. Und das hat die Menschen vielleicht auch anfällig gemacht für Populismus und hat vielleicht auch das Bild geschwächt, dass der Westen eben ein überlegenes System ist.
Und ist Viktor Orbán denn als Politiker auch der Typ, der so ein Bedürfnis erfüllt nach einfachen Antworten?
Also ich habe ihn nie getroffen. Meine Interviewanfragen hat er bisher immer abgelehnt oder ignoriert oder seine Mitarbeiter. Was ja vielleicht auch schon was sagt, dass er der ARD kein Interview gibt. Er hat mindestens 2 Gesichter. Da ist also einerseits der Viktor Orbán, der sich in Brüssel von Olaf Scholz zum Kaffeetrinken schicken lässt.
Gestern hatte Orbán zunächst auch die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine abgelehnt. Bei der Abstimmung verließ er dann aber den Raum, sodass der Beschluss einstimmig gefasst werden konnte.
Aber es kann nicht jedes Mal durch vor die Tür gehen gelöst werden. Das ist für besondere Momente, wie zum Beispiel die Entscheidung, die wir jetzt getroffen haben.
Das ist ja fast schon lachhaft und vielleicht will er Politik so auch lächerlich machen, das weiß ich nicht. Und dann ist da der Viktor Orbán, der in seinen Reden behauptet, die EU und die NATO wollten Ungarn in den Dritten Weltkrieg verstricken mit Russland und man müsse sich die Rüstung anlegen und nach Brüssel reiten und das klafft ja irgendwie dann auseinander. Und das sind eigentlich Dinge, die ihn in meinen Augen sehr ambivalent erscheinen lassen, dass er zum Beispiel auf internationaler Bühne und zu Hause ganz anders agiert und ganz anders redet auch.
Worum geht's Viktor Orbán innenpolitisch? Was will er für Ungarn?
Also Orbán will ein Land, das komplett unter der Herrschaft seiner Partei steht, in dem er nicht abgewählt werden kann. Im Grunde würde ich sagen, ist er eigentlich unideologisch. Aber im Inneren zielt er eben ganz auf den Machterhalt im eigenen Land. Ungarn eben unter die Kontrolle zu bringen seiner Partei, der Fidesz. Das ist so das, woran er seit 2010, seit seiner Wiederwahl, seit er da eine Zweidrittelmehrheit bekommen hat im Parlament, sehr kontinuierlich arbeitet. Und das setzt er mit verschiedenen Maßnahmen durch. Das eine ist die Migrationspolitik, das andere ist zum Beispiel auch eine sehr feindselige Haltung gegenüber der LGBTQ-Plus-Community in Ungarn. Die wird doch jetzt seit einigen Jahren schwer unter Druck gesetzt, auch durch Verbote. Es gibt ja zum Beispiel das Verbot, Bücher über LGBTQ-Themen unverpackt zu verkaufen. Das heißt, die müssen immer eingeschweißt sein, ja, sodass man in der Bücherei diese Bücher nicht einfach durchblättern kann. Und sie dürfen auch nicht an Kinder verkauft werden.
In Ungarn sollen Minderjährige künftig keinen Zugang mehr zu Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsumwandlungen erhalten.
Und das sind alles so Themen, womit eben in der Gesellschaft auch Feinde geschaffen werden. Also Gender, Migration, Krieg, Brüssel, das alles hängt für Viktor Orbán so zusammen. Da gibt es auch eigentlich ein ganz schönes Beispiel aus dem EU-Wahlkampf jetzt. Das meistverbreiteste Plakat war Ursula von der Leyen auf einem roten Thron und vor ihr aufgereiht die vier wichtigsten Oppositionspolitiker Ungarns als Diener verkleidet, mit Silbertablett und einer Silberglocke darüber. Und unter diesen Glocken, die haben sie hochgehoben, standen eben diese Worte, stand Gender, Migration und Krieg, also sponsored by Ursula von der Leyen quasi. Und das sind so die Themen, auf die er sich jetzt momentan eingeschossen hat.
Und wenn du sagst, es geht ihm vor allem um Machterhalt, wie zeigt sich das strukturell?
Was er auch sehr heftig eben betreibt, ist, dass er Ungarn in seinen Strukturen unter die Kontrolle der Fidesz gebracht hat. Er hat im Justizwesen Personalbesetzungen so verändert, dass da viele treue Fidesz-Richter und Fidesz-Staatsanwälte mittlerweile sitzen. Die ungarischen Privatmedien sind mittlerweile verkauft an Orbán-nahe Oligarchen zu großen Teilen. Die ungarischen öffentlich-rechtlichen Medien sind unter den Einfluss der Partei gestellt.
Dieses neue Gesetz heißt Souveränitätsverteidigungsgesetz. Es könnte Folgen für unabhängige Medien haben. Dem Gesetz zufolge soll eine neue Behörde Personen und Organisationen überprüfen können, die die öffentliche Debatte im Land beeinflussen.
Das Bildungswesen ist zentralisiert und unter den Einfluss der Partei gestellt.
Ein Gesetz, mit dem die Lehrkräfte unter anderem ihren Beamtenstatus verlieren und auch einige Freiheiten.
Laptops und Mobiltelefone dürfen außerdem durchsucht werden. Lehrer dürfen sich künftig auch nicht mehr öffentlich zur Bildung äußern.
Und so weiter und so fort. Also fast jeder in Ungarn hat Berührungspunkte damit, dass der ganze Staat durchdrungen ist von dieser Partei.
Ja, und das clasht natürlich mit den Regeln und Werten der EU. Das Verhältnis ist jetzt sowieso ja ziemlich zerrüttet. Was hält Viktor Orbán denn überhaupt noch in der EU?
Also Orbán kokettiert ab und zu damit, aus der EU auszutreten, aber ich glaube nicht, dass er die EU verlassen will, solange Ungarn noch Anspruch auf Geld hat. Was er sagt, ist, dass er die EU umbauen will. Was versteht er unter diesem radikalen Wandel? Ein Europa der Nationalstaaten.
Also er stellt sich das so vor, dass möglichst wenig Souveränität abgegeben wird, dass es eine rein wirtschaftliche Gemeinschaft ist und dass letztlich jeder Staat seine nationalen Interessen vertritt.
Das erklärt auch nochmal die Politologin Ellen Boos aus Budapest. Und wenn es nach Ungarn geht, dann könnten sozusagen auch Diktaturen Teil der EU sein, ja? Also alles, was innenpolitisch ist, das geht die EU nichts an. Es geht hier nur um Wirtschaft und Geldtransfer.
Aber wenn man sich jetzt vorstellt, wenn jeder Regierungschef so in Brüssel auftreten würde, wie Orban das tut oder mit diesem Anspruch, dann reicht meine Fantasie jedenfalls nicht aus, wie das Gebilde dann funktionieren soll.
Also so eine Art Bündnisminimalismus, wie wir es ja gerade auch eigentlich in der NATO ganz gut sehen können. Ungarn beteiligt sich in keiner Weise an irgendwelchen Hilfen für die Ukraine, beruft sich aber natürlich darauf, sollte jemals irgendwie Ungarn angegriffen werden, dass dann natürlich der Bündnisfall greift.
Ungarn übernimmt jetzt ja ab dem 1. Juli die EU-Ratspräsidentschaft. Alle 6 Monate übernimmt die ja ein anderes Land und ist damit dafür verantwortlich, dass die Gesetzgebung in der EU richtig funktioniert vor allem. Das bedeutet nicht, dass Viktor Orban EU-Ratspräsident wird, auch wenn Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt.
Der ehemalige portugiesische Premier Costa soll zunächst 2,5 Jahre EU-Ratspräsident werden. Der sozialistische Politiker erhält die Aussicht, weitere 2,5 Jahre das Amt fortzusetzen, falls er gute Arbeit leistet.
Welchen Einfluss haben Ungarn und Orban als Ministerpräsident des Landes jetzt trotzdem auf EU-Ebene?
Also ein einzelnes Land kann natürlich die EU nicht umkrempeln durch eine Ratspräsidentschaft. Ich denke, das sieht er eher als ein Langzeitprojekt. Kurzfristig wird Ungarn jetzt während dieser 6 Monate die Agenda der Ministerräte bestimmen können. Also die Staats- und Regierungschefs, das hast du ja erklärt, treffen sich immer unter dem Vorsitz vom Ratspräsidenten. Und dann treffen sich ja aber auch die Justizminister, die Außenminister, die Verkehrsminister in ihren verschiedenen Konstellationen. Und bei diesen Treffen da kann Ungarn die Tagesordnung bestimmen. Also das Programm der Ratspräsidentschaft ist immer abgestimmt zwischen 3 Ländern. Die bilden immer ein Trio. In Ungarns Fall ist das zusammen mit Spanien und Belgien. Das waren die beiden Länder, die die letzten beiden Ratspräsidentschaften jetzt inne hatten. Da geht es zum Beispiel um den wirtschaftlichen Aufbau von Europa. Da will Ungarn zum Beispiel den Handel mit Asien fördern. Und wenn da Asien steht im Programm, dann ist China gemeint. Davon kann man eigentlich ausgehen, weil Ungarn, seit die EU am Geldhahn dreht, eben doch sehr aktiv um Geld und Investitionen aus China wirbt. Das wäre jetzt mal so ein Beispiel, was mir einfällt. Zweites Beispiel natürlich Ukraine-Hilfen. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass die EU-Außenminister jetzt gerade erst vor ein paar Tagen die Militärhilfe für die Ukraine noch schnell auf den Weg gebracht haben, unter Umgehung von Ungarn. Da haben sie sich eines juristischen Kniffs bedient. Das halte ich für keinen Zufall, weil Ungarn mit Sicherheit versuchen wird, das Thema Ukraine-Hilfen im nächsten halben Jahr von der Tagesordnung runterzuhalten. Und dann steht auch das Thema Migration wieder da. Die EU hat sich ja gerade eigentlich erst auf einen Asylpakt geeinigt. Und jetzt will Ungarn dieses Thema aber wieder aufschnüren. Und das Ganze steht jetzt also unter dem Motto Make Europe Great Again. Das ist natürlich kein Zufall. Das ist ja eine Abwandlung des Wahlkampfslogans von Donald Trump. Das ist natürlich eine Provokation. Also man darf auch nicht unterschätzen, dass Viktor Orban einfach ganz gerne im Mittelpunkt steht und Schlagzeilen macht. Ich glaube, er gefällt sich auch in dieser Rolle des Enfant terrible Europas.
Und was ist deine Einschätzung? Wie wird es weitergehen zwischen Orban und der EU?
Das ist sehr schwer zu sagen. Es gibt in der Innenpolitik in Ungarn gerade so eine ganz neue Entwicklung. Es gibt einen neuen Oppositionspolitiker, der sehr beliebt und erfolgreich ist und jetzt bei der Europawahl aus dem Stand 30% geholt hat, womit eigentlich keiner so in der Größenordnung gerechnet hat.
Ungarn ist bekannt dafür, gerne auf einen Messias zu warten. Peter Major, 43, Jurist, Ex-Diplomat, Politiker. Ein zutiefst bürgerlich-konservativer. Einer aus dem System Orban, bis vor kurzem. Inzwischen nennt Major das Ungarn des Viktor Orban einen Mafiastaat und präsentiert dafür auch noch Beweise. Das bewegt viele in Ungarn.
Wer das ist, der Mann, der Orban gefährlich werden könnte, sein Herausforderer Peter Modjor, den manche schon einen Messias nennen, darüber gibt's schon eine eigene FKM-Folge. Verlinken wir euch in den Shownotes. Und du meinst, eine Kursänderung in Ungarns EU-Politik ist nur möglich, falls Viktor Orban als Ministerpräsident Ungarns abgelöst wird von Peter Modjor?
Wenn ja, dann will Peter Mordja Ungarn der EU wieder annähern. Dann sehe ich da auch Chancen drauf. Aber es kann auch sehr gut sein, dass Orbán und die Fidesz alles dafür tun werden, das zu verhindern. Zum Beispiel, indem sie das Wahlrecht weiter manipulieren, was sie in der Vergangenheit schon getan haben. Die EU muss sich also mindestens bis 2026 darauf einstellen, mit Orbán zusammenzuarbeiten, wenn nicht sogar länger. Und sie wird sich Mittel und Wege einfallen lassen müssen, damit umzugehen. Das macht sie ja jetzt gerade auch schon. Das meint auch Ellen Boos von der deutschsprachigen Andrassy-Universität in Budapest.
Man darf auch die Kreativität der EU auch nicht unterschätzen, mit solchen Situationen umzugehen. Solange der Wille jetzt der Mehrheit dann da ist, der Regierungschefs, dieses Projekt auch zukunftsfähig zu machen und auch für die Zukunft weiterzuentwickeln.
Also es gibt ja mehrere Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn, also Verfahren, wo eben gesagt wird, hier ist die europäische Rechtsstaatlichkeit bedroht. Und deshalb geben wir Ungarn kein Geld, weil wir dafür sorgen müssen, dass EU-Geld ordentlich benutzt wird.
Ungarn muss vorerst auf EU-Fördermittel in Höhe von mehr als 6 Milliarden Euro verzichten. Die übrigen Mitgliedstaaten einigten sich im Grundsatz darauf, die Gelder einzufrieren. Hintergrund für den bislang beispiellosen Schritt ist die anhaltende Korruption im Land.
Das ist das eine Instrument, das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. Das zweite ist das sogenannte Artikel 7-Verfahren. Der Artikel 7 in den EU-Verträgen soll eigentlich gewährleisten, eben, dass die Grundwerte der Europäischen Union geschützt werden. Und wenn man jetzt sieht, dass diese Grundwerte bedroht sind, kann die Europäische Union dagegen vorgehen.
Das EU-Parlament hat ein Rechtsstaatverfahren gegen Ungarn auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten sprachen sich mit der notwendigen Zweidrittelmehrheit dafür aus. Grundlage war ein Bericht, der eine grundlegende Bedrohung der Demokratie in Ungarn feststellt.
Das würde dann bedeuten, dass Ungarn keine Stimme mehr im Rat hat. Das heißt, Ungarn könnte auch nicht mehr Entscheidungen blockieren. Dieses Verfahren hängt gerade bei den Staats- und Regierungschefs. Und zwar schon seit Jahren, da sehe ich auch kein Fortkommen. Die müssten nämlich einstimmig das absegnen. Und das traut man sich aber offenbar nicht zu, da alle Staats- und Regierungschefs von zu überzeugen, dieses Mittel einzusetzen gegen einen Staat.
Das heißt, ab jetzt geht es erstmal los mit Make Europe Great Again.
Diese Anlehnung an Donald Trump verstehe ich schon als reine Provokation von Orbán, der eigentlich, ja, denke ich doch, versucht, Europa irgendwie schon allein damit herauszufordern, zu piesacken, das ist vielleicht ein bisschen harmlos, das Wort, aber zu ärgern. Man darf auch nicht unterschätzen, dass Orbán eben auch ganz gerne Schlagzeilen macht und sich in dieser Rolle auch gefällt.
Danke, Silke.
Gerne.
Silke Hane berichtet für das ARD-Studio in Wien unter anderem über Ungarn. Updates dazu, wie es in dem Land und in der angeschlagenen Beziehung zwischen Viktor Orbán und der EU weitergeht, lest ihr natürlich immer, wenn was passiert, auf tagesschau.de. Und Silkes Feature über Viktor Orbáns schwieriges Verhältnis zur EU, das sie für den Deutschlandfunk gemacht hat, findet ihr in der ARD-Audiothek. Verlinken wir euch natürlich in den Shownotes. Autor der heutigen Folge ist Kaspar von Au. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Moritz Ferle, Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Bis dann.